Hallo Tabea.
Hallo Marie.
Und hallo zurück bei Tablettentalk.
Ja, wir sind wieder da mit einer inhaltlichen Folge.
Genau, die Zuschauer, Zuhörer, was auch immer auf Instagram haben auf jeden Fall richtig geraten, denn wir machen einen Zweiteiler diesmal. Und der erste Teil dreht sich um die Calciumhomöostase und Vitamin D.
Genau, ganz allgemein, wem das jetzt noch nicht gleich was sagt, es geht um den Knochenstoffwechsel.
Genau.
Und eigentlich war unser Plan, einfach nur eine Folge über Osteoporose zu machen. Nur ist da so viel noch an Basics, was man vorher braucht. Und die Erkrankung ist aber auch so interessant und die Behandlung, dass wir das Ganze jetzt mal gesplittet haben.
Genau. Und wie jetzt die Calciumhomöostase, Vitamin D und Osteoporose zusammenhängen, das erfahrt ihr auf jeden Fall in der Folge heute. Und im zweiten Teil dann noch mehr über die Erkrankung.
Genau, dann hoffen wir, ihr habt ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
Genau.
So, und bevor wir jetzt gleich inhaltlich starten, vielleicht nochmal so kurzes Update, was so bei uns los ist, was wir so machen. Gerade sind wir ja auch viel aktiver auf Insta. Schaut da gerne mal vorbei. Ich habe jetzt für 2 Wochen die Insta-Stories übernommen und
jetzt muss ich ab Freitag, ab heute.
Ja, oder morgen.
Ja, ab morgen, okay. Ja, mal sehen, wie das wird.
Also wenn die Folge online ist, dann hat Marie die Insta-Stories übernommen. Genau, ich habe versucht, ein bisschen meinen Apothekenalltag mitzufilmen.
Ja.
Ist tatsächlich nicht so einfach. Ich kann ja schlecht an der Kasse stehen, so, können Sie das nochmal sagen? Ich würde es gerne filmen.
Ja, kann ich Sie bitte filmen?
Oder ich würde mich gerne filmen, stell dir mal vor. Ich stehe da so mit dem Handy.
Nee, du klebst es mit so, habt ihr noch diese Scheibe?
Ja, ja.
Du klebst es einfach so an die Scheibe ran und dann filmst
kennst du
dich
diese, dieses coole Ding, was man ans Handy macht?
Ja, damit mit so einer Noppe. Ja. Das kannst du damit machen.
Ach Mann, schade, dass jetzt dann ich nicht mehr Insta habe, wenn ich in der Apotheke bin.
Ich glaube, du hast aber auf jeden Fall andere coole Sachen dann zu berichten. Und ich bin ja dann auch bald in der Apotheke.
Du kannst es dann machen.
Ich glaube, jetzt ist es gerade bei mir nicht so interessant. Aber ich nehme euch dann immer mit, wie ich mittags spazieren gehe aus dem Homeoffice.
Das war auch was. Genau, ich habe nämlich am nächsten Freitag meinen letzten Tag in der Apotheke. Heute Crazy. Ist Freitag. Morgen habe ich Samstagsdienst. Mhm. Und Sonntag geht die Folge online.
Richtig.
Also den habe ich schon geschafft, wenn ihr das hört.
Ja.
Dafür werde ich heute frei, ist auch ganz nett.
Auch gut. Aber ich finde Wochenende schon. Also mein Wochenende möchte ich eigentlich nicht.
Ja, aber jetzt heute zum Beispiel, ich musste eh zu einem schwedischen Möbelhaus. Und da ist es freitags halt way leerer als samstags.
Ja, das ist schon ein Vorteil. Dann kann man so Sachen erledigen, die man sonst, wo man einfach nicht am Wochenende, wo es immer voll ist.
Ja.
Ah.
Ja, naja. Gut, jetzt haben wir genug gelabert. Jetzt steigen wir mal ganz langsam ein ins Thema.
Genau, wir wollen jetzt erstmal kurz erklären, was denn die Calciumhomöostase überhaupt ist. Also erstmal geht es darum, dass wir ein dynamisches Gleichgewicht der Konzentration von Calcium haben.
Genau, also wir haben ja immer einen Extra- und einen Intrazellulärraum und da ist Calcium immer am Hin und Her wandern. Und wofür ist das jetzt wichtig? Es gibt verschiedene Funktionen von Calcium, die wir im Körper, wofür wir Calcium benötigen. Beispielsweise Muskelkontraktion ist, glaube ich, so, was jedem Pharmaziestudenten so direkt einfällt.
Ja.
Es gibt aber noch weitere.
Genau. Calcium steuert auch die Zellfunktion, kann aber auch die Erregung von Nervenzellen hemmen, ist bei der Blutgerinnung beteiligt und beim Knochenaufbau. Also hat super viele Funktionen und wenn man sich so ans, also wenn wir uns so oder wenn ich mich ans Studium zurückerinnere, dann sieht man das Ion auf jeden Fall auch in vielen Kaskaden mit involviert. Mhm. Also gerade in der Pharmakovorlesung,
ja,
Muskelkontraktion und sowas. Oh, ich weiß nicht, ich weiß noch, letztes Jahr um die Zeit saßen wir auf deinem Balkon und da haben wir auch darüber ganz viel gesprochen.
Oh ja, das geht es los. So immer vor einem Jahr, Leute, da ab jetzt, vor einem Jahr haben wir gelitten.
Gibt's immer nur Referenzen.
Mhm.
Genau. Also das erstmal so zu den allgemeinen Funktionen von Calcium. Und jetzt haben wir verschiedene Partner, die an dieser Calciumhomöostase beteiligt sind. Welche sind das, Tabea?
Genau, es geht hier um Hormone, die halt beteiligt sind an Calciumhomöostase, am Knochenstoffwechsel. Mhm. Und das erste Hormon, was man auf jeden Fall kennen sollte, wenn man Pharmazie studiert, ist das Parathormon.
Genau, und das wird in der Nebenschilddrüse gebildet.
Genau, auch als PTH oft abgekürzt.
Stimmt, ja. Wir wollen ja eigentlich nicht in Abkürzungen reden, aber ja, wir müssen sehr dazu sagen, weil auf den Slides und Vorlesungen, da sieht man ja auch immer nur die Abkürzung.
Genau. Ja, es gibt noch zwei weitere, bevor wir gleich nochmal genauer aufs Parathormon eingehen.
Genau, und die muss man jetzt, da muss man ganz gut zuhören oder sich die ausschreiben. Wir haben nämlich Calcitonin, was von den C-Zellen der Schilddrüse produziert wird, und Calcitriol, 1,25-Dihydroxyvitamin D3, also Vitamin D, und das wird in der Haut, Leber und Niere produziert.
Genau, darauf gehen wir auch später nochmal ein. Wir bleiben jetzt erstmal noch beim Parathormon.
Genau.
Die Funktionen vom Parathormon sind, da sind wir jetzt auch wieder beim Calcium, es mobilisiert Calcium und Phosphat aus dem Knochen.
Mhm.
Außerdem macht es auch die Rückresorption von Calcium aus dem Nierentubulus und die vermehrte Ausscheidung von Phosphat. Also auch hier haben wir wieder einen Einfluss auf Calciumkonzentration.
Genau.
Außerdem
stimuliert es die 1-Alpha-Hydroxylase und die ist jetzt besonders bei Vitamin D3 wichtig. Und was eine indirekte Wirkung noch ist, dass wir eine vermehrte Calciumresorption aus dem Darm haben. Das heißt, super viele Funktionen, die man kennen sollte, kennen kann, die man sich einfach nochmal genau so ein bisschen ins Gedächtnis rufen kann.
Genau, und wir haben jetzt für alle Pharmaziestudierenden hier eine Besonderheit. Und zwar ist die Parathormonfreisetzung an die Calciumkonzentration geknüpft. Bedeutet, wenn wir viel Calcium haben, dann wird wenig Parathormon ausgeschüttet, weil das ja dafür ist, Calcium zu erhöhen. Bedeutet, das ist halt so ein Rückkopplungsmechanismus. Das Wichtige hier jetzt für alle Pharmaziestudenten ist, dass der Rezeptor GQ gekoppelt ist. Der Calciumrezeptor, der dann für die Parathormonfreisetzung zuständig ist. Und der hemmt die Parathormonfreisetzung, obwohl er GQ gekoppelt ist. Normalerweise kennen wir diese Hemmung ja von GI.
Ja.
Und das ist
I wie inhibitorisch, kann man sich immer ganz gut merken.
Genau.
Aber hier ist es GQ.
Genau, das dachte ich, ist vielleicht noch ganz wichtig für alle, die Pharmako lernen müssen. Ja, aber das ist praktisch an die Calciumkonzentration direkt geknüpft, die Freisetzung.
Genau, und dazu jetzt nochmal, wenn wir das jetzt bei den Knochen betrachten, wenn jetzt Parathormon kontinuierlich freigesetzt wird, haben wir deswegen einen Abbau. Und wenn Parathormon intermittierend frei wird, ein Aufbau. Ich weiß auch, das war jetzt für mich in der Vorbereitung nicht so direkt logisch. Also beim Lernen nicht.
Ich habe voll lange gebraucht, weil das war auch dieses Bild mit der Waage, weißt du, mit diesen zwei Wagen auf der Folie.
Ja, weiß ich ganz genau.
Und ich habe diese Wagen auch ewig nicht gecheckt, dass, das ist ganz komisch. Aber das ist auch für die Therapie wichtig.
Richtig.
Dass man das dann eben entweder intermittierend gibt, damit es eben diesen aufbauenden Effekt hat. Aber einfach merken, wenn Parathormon immer kontinuierlich frei wird, dann ist Knochenabbau.
Ist ja auch relativ logisch.
Wenn es intermittierend frei wird, dann ist es Aufbau. Das ist halt so.
Genau. Jetzt wollen wir uns noch mal kurz damit beschäftigen, aus was Knochen denn eigentlich bestehen. Denn sie bestehen aus Proteinen. Und da haben wir Kollagene vom Typ 1 und Proteoglykane. Und die bilden eben die Knochenmatrix.
Genau, und im Gerüst verankert sind dann noch Hydroxylapatitkristalle, die für Druckfestigkeit und Steifigkeit sorgen. Und eine ganz interessante Zahl, 99% des Calciums aus dem Körper sind in den Knochen zu finden.
Ja, das ist krass. Wenn man sich so, wenn man mal so Osteoporose-Beiträge im Fernsehen gesehen hat, dann hat man immer auch ganz gute Bilder bekommen von diesen Einlagerungen in dem Gerüst, die dann halt nach und nach so ein bisschen dann abgebaut werden bei Osteoporose. Also dann hat man das immer so ganz gut dargestellt bekommen, wie das dann immer weniger wird. Aber das nur für euer Bild im Kopf sozusagen.
Gut, und wenn wir jetzt bei den Knochen sind, dann wollen wir jetzt mal ein bisschen auf Knochenauf- und Abbau zu sprechen kommen. Weil das finde ich eigentlich eine Vorstellung, die gar nicht so logisch ist oder die man gar nicht so hat. Knochen, weil Knochen wirken ja immer so fest und so stabil. Aber Knochengewebe unterliegt einem kontinuierlichen Umbauprozess.
Genau, wir haben nämlich ein Gleichgewicht zwischen Knochenauf- und Abbau. Und hier haben wir zwei Player, die da involviert sind, die man kennen sollte, nämlich Rankl, also das ist eine Abkürzung, R-A-N-K-L, und Osteoprotegrin.
Genau. Und erstmal, wie gesagt, ich fand das, als ich die Folge vorbereitet habe, habe ich da auch nochmal drüber nachgedacht und dachte mir so, eigentlich super unlogisch, dass ein Knochen gar nicht so fest ist, weil man den ja immer als so stabil empfindet.
Ja, er ist schon fest, aber es sind halt immer so kleine Änderungen, die trotzdem passieren.
Ja, dass der so, halt ständig auf und abbaut. Genau. So. Ich finde, das denkt man erstmal nicht.
Man denkt, aus dem Knochen geht nichts raus.
Ja, genau.
Der bleibt so, wie er ist.
Das meine ich. Gut, und jetzt kommen wieder noch wichtige Begriffe. Osteoklasten und Osteoblasten.
Ja, also die muss man eigentlich schon im zweiten Jahr irgendwie so drauf haben. Da ist man mit denen schon konfrontiert worden, oder? Wir haben in Physios ist man mit denen konfrontiert worden. Also die Osteoklasten sind an der Resorption der Knochensubstanz beteiligt. Das heißt, sie bauen ab. Und die Osteoblasten bauen Kollagenmatrix auf und sind am Aufbau beteiligt. Also B wie Aufbau, habe ich mir mal gemerkt.
Ich glaube, ich auch. Ich habe gerade überlegt, wie ich es mir gemerkt habe.
Ja.
Aber ich glaube auch wegen Bauen und so.
Es war irgendwie immer logisch, das Blasten aufbauen. Aber ja, bei Abbau ist auch ein B drin. Also
Aufbau. Ich weiß nicht, wie ich mir das gemerkt habe. Aber irgendwie war es immer logisch.
Blasten klingt so hart. Das klingt so, das ist so ein scharfes K. Weißt du, was ich meine?
Ich glaube, unser Bioprof hat uns da mal eine Eselsbrücke für gegeben, weil das bei den Zellen doch auch teilweise so war, dass die so hießen. Aber ich komme gerade nicht drauf.
Ich auch nicht.
Wenn uns das einfällt, dann schreiben wir euch das bei Insta mit rein oder so.
Genau.
Dann fangen wir mal mit den Klasten an. Marie meint ja schon, die resorbieren die Knochensubstanz. Und zwar binden die an die Knochenmatrix und erzeugen ein saures, extrazelluläres Milieu in der, jetzt Achtung, Resorptionslakune.
Mhm.
Ich habe immer Lagune gelernt. Ich war immer bei so diesen Lagune, weißt du, halt so am Meer, diese
Höhlendinge. Ja, aber es sieht doch aus
wie so eine Lagune. Ja, es sieht ja auch so aus.
Also es ist wie so eine Einbuchtung nach unten, wie so, als ob es so ein Mini-Pool wäre.
Ja, und so
könnt ihr euch das vorstellen.
Und ich finde dieses Wort so random, dass es einfach Lakune heißt, aber gut. Also, sie erzeugen ein saures extrazelluläres Milieu in der Resorptionslakune und schleusen da auch noch Wasserstoffionen rein.
Genau.
Und dadurch mobilisieren sie das Knochenmineral und lösen die Knochenmatrix auf.
Richtig.
Genau, diese Lakune wird auch auf jeden Fall in der nächsten Folge nochmal wichtig.
Wichtige Lakune.
Wichtige Lakune. Genau.
Genau.
Jetzt gibt es ja auch noch die Blasten.
Genau, bei den Osteoblasten ist es jetzt so, dass sie neue organische Knochenmatrix synthetisieren. Wow, mega, finde ich mega cool. Und sie werden zu Osteozyten. So. Osteozyten, was sind das jetzt? Das sind reife Knochenzellen, die Sklerostin bilden. Und Sklerostin ist jetzt wieder so ein Player, den wir kennen müssen, denn Sklerostin wirkt auf Klasten und Blasten.
Ja.
Ja.
So, und genau, das Sklerostin wird freigesetzt bei geringer mechanischer Belastung der Knochen und hemmt die Blasten. Und jetzt sprechen wir nur kurz an. Ich habe mich dagegen entschieden, das genauer zu erklären. Es gibt den sogenannten WNT-Signalweg.
Ja.
Da sind Wachstumsfaktoren involviert und darüber wird das Ganze gehemmt. Die Blasten und die Klasten werden gefördert. Bedeutet, wir haben jetzt einen Abbau bei geringer mechanischer Belastung der Knochen. Haben wir ja auch bei Bettlägerigkeit und so. Dann gibt es eben Probleme, ne? Und dafür ist Sklerostin verantwortlich.
Jetzt kommen wir nochmal zu dem Begriff Rankl. Das ist nämlich ein Rezeptor auf Osteoblasten. Und dann haben wir aber auch noch den Rezeptor Rank, also ohne L hinten. Und der sitzt auf den Osteoklasten. Dann gibt es noch Osteoprotegin, das nennt sich auch OPG. Das wird von den Osteoblasten gebildet. Und Osteoprotegrin, also OPG, bindet an Rankl. Und das kann jetzt die Klastenaktivierung hemmen. Also eher ein aufbauender Prozess.
Das habe ich mir mal so gemerkt, weil es ja Protegrin, da steht ja so Protection drin. Genau. Und das protectet den Knochen vor den Klasten, vorm Abbau. Genau, wenn wir jetzt hier von Rankl und Rank sprechen, vielleicht, dass wir es einmal auch ausgesprochen haben. Rankl steht für Receptor Activator of NF-Kappa-B Ligand. Ich weiß nicht, wie man Ligand auf Englisch sagt, deswegen sage ich es jetzt auf Deutsch.
Ja.
Und genau,
vielleicht noch eine wichtige Sache bei dem Protegrin steht ja eigentlich. Aber ja. Es ist Protegrin. Oder Protegrin.
Nee, es ist Osteoprotegerin. Protegerin.
Ja, Protegrin.
So wie es da steht, Protegrin.
Ja, aber wir haben Protegrin gesagt.
Man kommt, glaube ich, durcheinander, wenn man an Protect denkt.
Ja, also Protegrin, OPG, wird jetzt auch durch Estradiol stimuliert, also die Expression. Und das brauchen wir nachher für die Osteoporose-Folge. Deswegen merkt euch das an der Stelle und lasst euch nicht von unserer Aussprache-Diskussion.
Wir sagen jetzt nur noch OPG.
Ja, wirklich.
Genau, vielleicht könnt ihr euch ja schon euren Teil denken, wenn Estradiol da wichtig ist, dass der Knochen... Abbau gehemmt wird, bei wem vielleicht Estradiol fehlt und wer deswegen Osteoporose anfälliger ist.
Mhm.
Genau. Wenn wir jetzt schon dabei sind, was die Osteo- oder OPG-Synthese alles so aktiviert, nicht nur Estradiol, sondern auch Interleukin 1 und Interleukin 6, TNF-Alpha, Interleukin 4, 10, 13 und dann gibt es auch noch die Senkung der OPG-Synthese, unter anderem durch Parathormon, Glukokortikoide und Prostaglandin E2.
Interleukin 1, Interleukin 6, TNF-Alpha, Parathormon, Glukokortikoide und Prostaglandin E2 können jetzt zu einer erhöhten Rankel-Synthese führen. Und eine erniedrigte Rankel-Synthese wird zum Beispiel erreicht durch Interleukin 4, Interleukin 10, Interleukin 13, TGF-Beta und Estradiol.
Genau, das ist jetzt natürlich erstmal einfach nur so für euch als Infos. Müsst ihr jetzt nicht alles hier mitnehmen. Schaut euch da am besten so Abbildungen an, weil es gibt jetzt Sachen, die zum Beispiel wie Estradiol die Rankel vermindern und OPG erhöhen, also wirklich sehr für den Knochenaufbau sind. Dann gibt es manche, da gleicht sich so ein bisschen aus. Die machen das eine höher und das andere aber irgendwie auch. Also schaut euch da einfach den Überblick an. Nur, dass ihr mal gehört habt, es gibt eben verschiedene Hormone, Zytokine und auch Arzneimittel, die einen Einfluss haben auf Rankel und OPG.
Genau, das ist an der Stelle wichtig. Weil wir wollen ja nachher vielleicht Einfluss drauf nehmen und deswegen sollten wir das einmal irgendwie geklärt haben. Dann gibt es noch einen zweiten Punkt, den wir beim Knochenstoffwechsel und der Osteoporose beachten müssen. Und das ist das Vitamin D, was eigentlich kein Vitamin ist.
Genau, weil wir es ja selbst bilden. Vitamine sind ja eigentlich so definiert, dass wir die von außen zu uns nehmen müssen, weil wir sie nicht selber synthetisieren können. Das können wir aber beim Vitamin D. Deswegen heißt es eigentlich eine falsche Bezeichnung.
D.
Ja.
Oder Calcitriol. Kann man auch sagen. Es ist jetzt so, dass wir eine photochemische Reaktion in der Epidermis oder Dermis haben mit der UVB-Strahlung. Und dann kommt es zu einer Isomerisierung und einer Diffusion in die Blutbahn. Dann wird es noch in der Leber hydroxyliert und kann dann im Fettgewebe gespeichert werden. Also das einmal so zu dem Kreislauf. Ich weiß, in Chemie mussten wir das sogar auch so ganz genau aufzeichnen, wie diese Vitamin-D-Synthese ist, also wie es überhaupt hergestellt wird im Körper. Und Calcitriol ist dann unsere eigentliche Wirkform.
Genau, und wir gehen jetzt, also wir können ja vielleicht nochmal sagen, wir starten beim Cholesterol in der Leber.
Genau.
Und in der Haut haben wir dann eben Cholecalciferol, Vitamin D3, und dann gehen wir wieder zurück in die Leber.
Genau.
Und wir brauchen jetzt, glaube ich, nicht alle chemischen Namen nennen. Das sind jetzt so semi-viel hier im Podcast. Schaut euch da gerne einfach mal so Schemata an.
Genau. Und merkt euch die Wirkform.
Genau. Marie meinte am Ende Speicherung im Fettgewebe. Da könnt ihr euch schon herleiten, dass Vitamin D ein fettlösliches Vitamin ist. Die EDK-Vitamine, die eben alle fettlöslich sind. Deswegen auch Speicherung im Fettgewebe. Und ja, das Calcitriol, wie Marie auch meinte, eigentliche Wirkform, erhöht die Blutkalziumkonzentration durch Steigerung von
der Kalziumresorption aus dem Darm. Es ist aber auch so, dass wir eine Rückresorption von Kalzium in den Nierentubuli haben mittels unseren TRP-Kanälen. Und es ist auch so, dass sie die Osteoklastentätigkeit im Knochen steigern.
Genau. Und Marie hat mich gerade schon komisch angeguckt, weil man denkt sich jetzt so, warum sollen die Klasten jetzt gesteigert werden? Wir haben doch gesagt, Vitamin D ist eigentlich gut für die Knochen. Wenn wir jetzt aber ja wissen, die
wir
Klasten...
Wir haben ja eigentlich einen höheren Kalziumspiegel dann im Blut sozusagen.
Genau, die Blastenaktivität ist nämlich an ausreichende Kalziumkonzentration gebunden und deswegen ist durch Vitamin D mehr Aufbau gefördert als Abbau und dementsprechend ist Vitamin D, obwohl es die Klastenaktivität auch steigert, dadurch, dass es eben so einen großen Einfluss auf die Kalziumkonzentration hat, für die Blasten noch wichtiger und sozusagen hat einen noch größeren Einfluss.
Ist auch wieder so eine Gleichgewichtsreaktion, die ihr euch quasi dann einfach denken müsst und da sind halt die Blasten deutlich mehr aktiv.
Ja, also das ist vielleicht auch so ein Punkt, der nicht jedem gleich klar ist, wenn man es lernt. Aber Vitamin D ist schon gut für die Knochen.
Ja.
Wenn nämlich wir einen Mangel haben, da gibt es ja bei Kindern und bei Erwachsenen zwei unterschiedliche Erkrankungen.
Genau, bei Kindern nennt sich das Ganze Rachitis und das ist eine Knochenverformung an Schädel, Brust, Bein und Tetanie, also bei noch entwickelnden Knochen. Und ich weiß noch, Rachitis beim Lernen, ich dachte irgendwie immer, das wäre eine Entzündung des Halses.
Aber ist es so nicht? Rachen und Itis. Ja.
Ist schon ein bisschen schwierig zu merken. Also der Knochen, finde ich, findet in dem Wort nicht so statt.
Das stimmt.
Aber es geht um eine Knochenverformung.
So, und wo nämlich der Knochen mehr stattfindet im Wort, ist, wenn wir den Mangel an Vitamin D bei Erwachsenen haben, dann nennt sich das nämlich Osteomalazie.
Ja.
Das ist eine schmerzhafte Knochenerweichung. Und hier geht es eben um den voll entwickelten Knochen. Also deswegen gibt es halt zwei verschiedene Krankheiten, weil es natürlich einen Unterschied gibt. Haben wir einen Vitamin-D-Mangel beim noch sich entwickelnden Knochen oder beim schon voll entwickelten?
Das klingt richtig böse.
Ja. Klingt es auch und ich glaube, das ist es auch.
Ja.
Ich habe da zum Glück keine Erfahrungen und Erfahrungswerte und Berichte gehört, aber genau. Bevor wir vielleicht nochmal weitergehen, nochmal so ein paar Punkte zum Vitamin D. Also ich glaube, das ist auch so ein Thema, wo alle so ein bisschen am Struggeln sind, nimmt man jetzt Vitamin D, nimmt man kein Vitamin D. Ich finde auch, es gibt immer wieder Studien, es bringt nichts. Dann gibt es wieder eine Studie.
Es bringt doch was.
Ach,
ne?
Es ist doch gegen Demenz ganz gut. Und also ich habe selber für mich, muss ich sagen, also wir sprechen hier ja so oder so keine Empfehlungen aus, aber ich hätte jetzt auch gar keine, weil ich selber sehr unschlüssig bin, muss ich sagen.
Nee, ich finde es auch schwierig. Es gibt ja auch einzelne medizinische Indikationen, wo es tatsächlich in hochdosierter Form indiziert ist. Da muss man dann nochmal gesondert drauf schauen, was da nämlich die einzelne Studienlage bei den einzelnen Erkrankungen ist. Da kriegt man es, wie gesagt, manchmal auch vom Arzt verschrieben. Ich bilde mir manchmal ein, dass meine Stimmung besser wäre. Aber ich glaube, dass es auch einfach nur Placebo ist.
Das weiß man nicht.
Ja.
Wir können ja mal sagen, außer die Wirkung, die wir jetzt hatten, ist es auch noch so, dass außer Nieren- und Darmepithelien und eben die Osteozyten auch zahlreiche andere Zellen Vitamin-D-Hormonrezeptoren besitzen. Und vor allem Keratinozyten auch, also in der Haut, Fibroblasten, Monozyten, Makrophagen, B- und T-Lymphozyten. Und deswegen hat Vitamin D eben zum Beispiel auch einen Einfluss auf Haut und Immunsystem.
Genau, also gerade bei rheumatischen Erkrankungen wird manchmal noch Vitamin D dann zum Beispiel zusätzlich verschrieben.
Es gibt zum Beispiel, es ist gerade nämlich ein Rheuma-Präparat nicht lieferbar. Und da gibt's dann auch gleich, was aber lieferbar ist, gerade ist so ein Kombipräparat und da ist dann auch gleich schon Vitamin D mit drin.
Genau, also das einfach nur für euer Verständnis. Aber wie gesagt, das sollte trotzdem jeder für sich entscheiden, ob das jetzt unbedingt in den täglichen Bedarf mit rein soll.
Genau, man muss halt auch sagen, also ich bin generell ein Fan davon, wenn Ärzte erstmal den Vitamin-D-Spiegel überhaupt messen oder die Konzentration.
Dafür gibt es auch Selbsttests, die ihr tatsächlich auch machen könnt. Erwartet da jetzt kein genaues Ergebnis, aber ihr kennt auch Corona-Tests, ne? Ihr könnt dort so einen ungefähren ein ungefähres Ergebnis halt ablesen.
Genau,
ja.
Und sowas finde ich immer sinnvoll, bevor man irgendwas supplementiert, dass man erstmal schaut, ob man überhaupt einen Bedarf hat.
Ja.
Und dann muss man halt auch sagen, Vitamin D ist fettlöslich, reichert sich im Körper an. Man kann es halt auch überdosieren. Es kann halt dann auch zu Problemen führen. Deswegen.
Also nur weil ihr irgendwie was in der Apotheke kaufen könnt, heißt es dann nicht, dass ihr dann auch die tägliche Empfehlung dann einfach mal verdoppelt oder verzwanzigfacht oder so. Also das ist an der Stelle nicht so sinnvoll.
Am besten ist eh mal mit dem Arzt sprechen, genau. Blutbild machen lassen.
Oder beim Apotheker nachfragen.
Das ist noch besser.
Beim Apotheker, wie auch immer.
In der Apotheke.
In
der Apotheke. Genau, das wollten wir hier nur noch mal erwähnt haben, weil das, glaube ich, eine Frage ist, die sich auch viele Leute stellen. Soll ich das jetzt supplementieren oder?
Ja. Genau, dann gibt es noch weitere Erkrankungen, die wir kurz besprechen wollen. Nämlich einmal den Hypo- und den Hyperparathyreoidismus.
Ich habe dieses Wort gehasst, wenn ich das gelernt habe.
Ich das jetzt ausgesprochen habe.
Ja, hast du gut gemacht. genau, wir haben ja über das Parathormon schon gesprochen und hier geht es eben um zu hohe oder zu niedrige Konzentrationen. Und beim Hypoparathyreoidismus ist es so, dass wir eine Hypokalzämie haben, also zu wenig Kalzium und zu viel Phosphat. Wir haben ja vorhin den Wirkmechanismus besprochen und es eben zu so einer Tetanie kommt. Und ich weiß noch genau, auf der Vorlesungsfolie war so ein Bild, das war aber, glaube ich, gezeichnet, es war schon sehr alt, wo so ein Mensch so den ganze Körper so verkrampft war und der Mensch einen Bogen gemacht hat. Weißt du noch?
Ja.
Das hat sich richtig bei mir eingebrannt, dieses Bild. Und da ist was, finde ich, sehr, sehr, sehr Cooles, was man da operationsmäßig macht.
Genau, man kann nämlich eine Autotransplantation der Nebenschilddrüse durchführen und setzt dann diese Nebenschilddrüse in Gewebe ein. Ja, einfach in Muskel zum Beispiel.
Das ist halt cool. Also das ist sozusagen so, die können nicht an einer Gefäßversorgung erhalten werden, die Nebenschilddrüsen, und müssen dann in so kleine Partikel geteilt werden und in einen Muskel eingepflanzt werden. Und da übernehmen sie aber wieder die Produktion von dem Nebenschilddrüsenhormon. Und das ist halt so cool, weil du setzt sie einfach an eine ganz andere Stelle im Körper ein, an so einen Muskel.
Und das funktioniert
trotzdem
noch.
Und dann macht das weiter.
Ja.
Ist schon wild.
Ja,
das fand
super.
Das fand ich irgendwie cool. Genau, und das wäre praktisch eine Therapieoption. Außerdem kann man auch mittlerweile Parathormon geben. Das ist auch noch nicht so lang. Und man kann Calcium, Calcitriol oder Analoga geben.
Genau.
Und dann gibt's ja noch den Hyperparathyreoidismus.
Genau, da haben wir jetzt eine Hyperkalzämie und dementsprechend fällt Calciumphosphat aus. Und wo irgendwie immer was ausfällt, ist jetzt immer nicht ganz so nice im Körper. Wir können nämlich deshalb eine Nierenschädigung bekommen und natürlich noch zusätzlich eine Demineralisierung der Knochen. Und das ist nicht so schön. Und ist es jetzt ein primärer Hyperparathyreoidismus, ich musste kurz überlegen mit dem Wort, mit einem Adenom oder einer Hyperplasie, dann kann das Ganze auch entfernt werden.
Genau, und sekundär ist der Grund dann meist eine ungenügende Kalziumresorption.
Genau.
Da werden dann Vitamin D3-Analoga, Phosphatbinder und Calcimimetika eingesetzt. Und hier ist zu nennen das Cinacalcet
und Etelcalcetit.
Ja, ich habe die immer so gelernt, irgendwie so, ich weiß nicht. Also das war, habe ich immer so ein bisschen wischig gelernt, muss ich sagen.
Calcimimeticum kann man sich auch wieder ganz gut merken. Imitiert das Calcium.
Genau, es wird so getan, als ob mehr Calcium da wäre. Und die Wirkweise ist dann so, dass sie an einen calciumsensitiven Rezeptor binden, da eine allosterische Modulation machen, die Calciumaffinität an dem Rezeptor erhöht wird und Parathormon gehemmt wird.
Genau, weil wir haben ja zu viel. Da nochmal der Loopback. So, jetzt bin ich gespannt, ob das jetzt zu viel war für euch oder ob ihr das relativ gut verstanden habt. Also ich finde eigentlich, mir hat das Thema immer sehr gefallen mit den Osteoklasten, mit den Osteoblasten, wenn man das eigentlich einmal mit Ranke verstanden hat und OPG.
Ja, aber ich muss sagen, ich fand beim Lernen für Stecks immer das mit dem dann noch mit dem Parathormon und so, das war dann schon immer da. Also alles, was darüber hinausging, über das Klastenblastenzeug, war dann schon mal ein bisschen wild.
Ja, das stimmt schon, da gebe ich dir total recht. Ich finde, man muss eh mit den Hormonen so, also bis man die zuordnen kann so richtig, dauert es irgendwie gefühlt eine Weile.
Ja, und dann Calcitriol und Calcitonin und das war schon.
Das war ein bisschen hart, genau. Da muss man auch immer aufpassen, dass man genau das Richtige auswählt von den Calcis. Aber an sich haben wir, glaube ich, jetzt die Grundlagen erstmal geklärt, wie das überhaupt funktioniert mit der Calciumhomöostase. Dass wir halt ein dynamisches Gleichgewicht haben mit den verschiedenen Rezeptoren auf den Osteoklasten und Blasten. Also ich glaube,
Ich glaube auch, wir haben euch da jetzt auf jeden Fall ganz gut durchgeführt. Und jetzt habt ihr auch eine gute Grundlage für die nächste, beziehungsweise die übernächste Folge.
Ja.
Die nächste wird ja dann erstmal eine Talktime, aber die darauf wird dann eben eine weitere Erkrankung, die mit dem Knochenstoffwechsel zu tun hat, nämlich die Osteoporose.
Ja, direkt.
Direkt.
Direkt, genau. Und da gehen wir dann natürlich auch nochmal auf die medikamentöse Therapie ein. Da gibt es super viel zu beachten, auch bei der Einnahme, das schon mal irgendwie so vorab, wie man die einnimmt und so.
Genau, natürlich auch zu Risiken für Osteoporose. Wie entsteht die Erkrankung überhaupt? Was kann man sonst noch so machen, außer der Medikamente?
Genau.
Ich glaube, das könnte eine ganz coole Folge werden.
Ich denke auch. Und damit hoffen wir, dass, wie gesagt, die Folge nicht allzu intensiv war, dass ihr die Grundlagen jetzt erstmal irgendwie schon mal gehört habt und dass ihr dann bei der nächsten Folge auf jeden Fall wieder einschaltet, wenn wir nämlich über Osteoporose reden.
Dann
wünschen wir euch
noch einen schönen Tag.
Wir sehen uns das nächste Mal bei
Tablettentalk.
Tschüss, ciao.
Am Ende der Folge noch kurz unser Disclaimer. Wir wollen euch lediglich informieren und keine medizinische Beratung durch Arzt oder Apotheker ersetzen. Der Inhalt der Folge ist immer mit größter Sorgfalt recherchiert. Wir übernehmen jedoch keine Haftung für Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Verlässlichkeit der bereitgestellten Inhalte. Und diese Inhalte dürfen nicht zur Erstellung eigenständiger Diagnosen verwendet werden. Haftung ausgeschlossen.